Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Unsere Arbeitswelt steht vor einer Phase der tiefgreifenden Transformation. Die demografische Entwicklung verschärft den Fach- und den allgemeinen Arbeitskräftemangel. Zugleich betritt eine neue Generation von Arbeitskräften den Arbeitsmarkt. Der Nachwuchs tritt deutlich selbstbewusster auf. Man formuliert individuelle Ansprüche an das Wie der Arbeit und erwartet weitaus flexiblere Jobmodelle. Die Digitalisierung kommt als Veränderungsfaktor hinzu. Ergebnis: Der Anteil derjenigen, die in unbefristeten Vollzeitjobs arbeiten, schrumpft, während der Anteil der sogenannten Nicht-Normal-Arbeitsverhältnisse steigt. Das alles bedeutet ein Umdenken der Arbeitgeber im Umgang vor allem mit jungen Beschäftigten. Und es stellt sich die Frage nach der Generationengerechtigkeit, also nach der Verantwortung für unser Sozialsystem und den Erhalt unseres Wohlstands. Denn wenn bei jungen Menschen um die Vier-Tage-Woche gerungen wird oder allgemein um Arbeitszeitverkürzung, dann steht damit automatisch auch die Frage im Raum, was das für die Renten bedeutet. Und wie kommen wir als Gesellschaft dauerhaft damit klar, wenn einerseits Menschen weniger arbeiten wollen, andererseits das Arbeitskräftepotenzial schrumpft? Zugleich bleibt weiterhin eine Gerechtigkeitslücke zwischen Männern und Frauen bestehen. Frauen verrichten immer noch deutlich mehr unbezahlte oder schlecht bezahlte Care-Arbeit als Männer. Was heißt das für die staatlichen Renten? Können neue Ansätze wie das Sozialpartnermodell, die sogenannte NALES-Rente oder eine Aktienrente Lücken schließen? Und wie schaffen wir einen Ausgleich zwischen Jung und Alt, Frauen und Männern? Das sind große gesellschaftliche Fragen und daher bin ich froh, dass ich heute mit einer Expertin nach Antworten suchen kann. Zu Gast ist Professor Dr. Lena Hipp. Sie ist Soziologin und forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema Arbeit, Familie und soziale Ungleichheit. Lena Hipp wurde an der Cornell-Universität in New York promoviert und hat vor ihrer wissenschaftlichen Karriere als Arbeitsmarktreferentin im Deutschen Bundestag gearbeitet. Ihre Forschungsergebnisse stellt sie regelmäßig in überregionalen Medien wie der Zeit, dem Tagesspiegel und dem Deutschlandfunk vor. Heute ist Donnerstag, der 7. März 2024. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf das kommende Gespräch mit Lena Hipp beim Kapitalmarkt-Podcast. Herzlich willkommen, Frau Hipp.
Guten Tag.
Frau Hipp, Sie erforschen die Arbeitswelt von heute. Und in einer Ihrer bekanntesten Analysen haben Sie beschrieben, wie die Corona-Pandemie die Arbeitswelt fast über Nacht völlig neu organisiert hat. Was ist da passiert oder was ist davon geblieben?
Ja, es ist jetzt mittlerweile 4 Jahre her, dass eben von einem Tag auf den anderen zur Eindämmung der Pandemie Schulen, Kitas, Arbeitsstätten geschlossen wurden. Und damit hat sich tatsächlich in dem Leben von ganz vielen Menschen in Deutschland Grundlegendes geändert. Plötzlich wurde das Büro nach Hause verlegt. Man musste sich mit Videotelefonie vertraut machen, um Homeoffice zu ermöglichen, haben Unternehmen einen riesigen Technologieschub erlebt. Cloud-Lösungen wurden etabliert, Videokonferenzsoftware angeschafft, Messenger-Dienste sind in die Höhe gegangen in der Nutzung. Und all das ist natürlich auch nach Ende der Pandemie im Arbeitsleben erhalten geblieben. Gleichzeitig, und das haben auch sehr viele Beschäftigte erlebt, hat man sich plötzlich einer Doppelbelastung ausgesehen. Ich habe nicht nur meine bezahlte Arbeit von morgens bis abends verrichtet, sondern gleichzeitig auch die unbezahlte. Ich habe Homeschooling gemacht, habe die Kinder betreut und diese wahnsinnige Gleichzeitigkeit hat natürlich die Beschäftigten, Eltern, Mütter noch mehr als Väter wahnsinnig unter Druck gesetzt und auch das ist tatsächlich was irgendwie geblieben ist im Arbeitsleben. Also wir sehen hohen Krankenstand generell, aber auch speziell im Erziehungsbereich, Fachkräfte fehlen, vor allen Dingen auch in Kitas und Schulen. Und sozusagen diese Doppelbelastung, die wir damals gelernt haben, das ist eine Kompetenz, die viele Beschäftigte heute immer noch anwenden müssen. Und so die vierte Legacy ist, dass sich tatsächlich auch viel im Einzelhandel und im Gastgewerbe verändert hat. Also die großen finanziellen Einbußen, die es in diesen Bereichen gab, haben viele Unternehmen ins Straucheln gebracht. Konsumverhalten hat sich geändert, sodass sich da auch ganz viel neu sortiert. Also wenn Sie jetzt fragen, was ist geblieben, würde ich auf jeden Fall sagen, Homeoffice, fast alle Unternehmen haben Betriebsvereinbarungen dazu. Beschäftigte sind es gewohnt, von zu Hause und mobil zu arbeiten. Alle sind mit Online-Meetings vertraut. Und ich glaube, was natürlich auch bleibt, ist, dass es generell ein größeres Bewusstsein gibt, mit Eltern beispielsweise nicht mehr ins Büro zu gehen und alle anzuhusten. Aber gleichzeitig ist eben auch diese Doppelbelastung, die viele Mütter vor allen Dingen haben, zu Hause die Kinder zu betreuen, weil Kitas geschlossen haben oder zu wenig Personal haben, gleichzeitig ihre Arbeit zu verrichten.
Wir haben es schon angedeutet, wenn Sie Bilanz ziehen, positiven Errungenschaften, die damit einhergegangen sind und die negativen Entwicklungen, wie würden Sie das sozusagen abwägen gegeneinander? Was halten Sie nach wie vor für gut und was halten Sie für schlecht?
Also ich glaube, prinzipiell ist die Tatsache, dass Homeoffice einem ganz großen Bereich von Beschäftigten ermöglicht wird seit Ende der Pandemie, totaler Pluspunkt. Also es ist eben nicht mehr so, dass nur die ganz High Potentials, die es wirklich verdient haben, in Anführungszeichen, auch einen Tag von zu Hause arbeiten können, sondern dass auch Assistentinnen, Assistenten von zu Hause arbeiten, also Personengruppen, die das vor der Pandemie nicht gemacht haben. Und das geht natürlich damit einher, dass die Leute mehr Zeit haben, Arbeitswege fallen weg und man hat natürlich auch eine größere Flexibilität. Ich glaube auch, dass so ein, was wir in der Forschung Flexibility-Stigma nennen, nämlich dass diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten, so ein bisschen kritisch beäugt werden und die Frage, was machen die denn da, auch dass sowas abgebaut wurde. Und das sind sicherlich positive Errungenschaften. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass es auch zu einer zunehmenden Entgrenzung zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben führt. Ich hatte Messenger-Dienste erwähnt, also dass es so einen richtigen Techno-Stress gibt. Also man ist eigentlich immer verfügbar. Man sieht, wann die Kolleginnen, die Kollegen was von einem wollen. Die Interaktion mit Kolleginnen, Vorgesetzten fehlen. Teamwork wird schwierig. Und genau, glaube ich, auch die Erwartung sozusagen, wie viel man noch arbeitet, wenn man krank ist oder ein krankes Kind zu Hause hat. Auch das hat sich geändert und zumindest auf Beschäftigtenseite ist das natürlich auf der Negativseite zu verbuchen.
Und halten Sie es auch für schwierig, dass sozusagen dann, wenn man zu Hause arbeitet, die Grenzen ein bisschen verschwimmen zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben, dass man nicht mehr klar sagen kann, ich bin zu Hause, dann leiste ich Heimarbeit und ich gehe ins Büro, dann leiste ich Arbeit, sondern ich bin, wie Sie beschrieben haben, bin verfügbar, jederzeit kann ich wieder an den Rechner gehen. Und dass so auch so eine gewisse Vermengung stattfindet, die eigentlich nicht unbedingt gut ist.
Absolut. Also das ist tatsächlich was, was bei den Leuten zu Stress führt. Es ist unklar, bin ich jetzt in der Freizeit, bin ich noch bei der Arbeit? Auch weil wir die Arbeitszeit natürlich etwas flexibler gestalten können. Also ich kann vielleicht eine Runde joggen gehen oder länger mir was zum Mittagessen machen, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Und gleichzeitig führt das eben dazu, dass die Grenzen verschwimmen. Und das ist tatsächlich was, was zu psychischem Stress führt. Kann.
Wer profitiert denn aus Ihrer Sicht am meisten von dieser größeren Flexibilität? Gilt es eher für den Arbeitnehmer oder auch für den Arbeitgeber?
Na, ich glaube, sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren, aber natürlich von unterschiedlichen Aspekten. Also eine größere Flexibilität, eine bessere Vereinbarkeit, weniger Zeit für Arbeitswege und dadurch insgesamt mehr Zeit ist natürlich was, was für Beschäftigte super ist. So, wir sehen auch in den Zahlen, dass gerade Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen extrem davon profitieren, dass es Homeoffice jetzt so etabliert ist. So, die Unternehmen, für die ist es natürlich gut, weil man nicht mehr in gleichem Umfang Büroarbeitsplätze zur Verfügung stellen muss. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, auch meine eigenen Arbeiten zeigen, dass Produktivität nach oben geht, wenn die Leute im Homeoffice bleiben. Es ist da noch nicht ausgemacht, ob das auch so ist, wenn wir dauerhaft im Homeoffice bleiben, aber das nur in Klammern. Aber das ist natürlich was, was für Unternehmen gut ist, auch dass es eine geringere Fluktuation gibt und auch Mitarbeiter zu rekrutieren, die gar nicht unbedingt am Arbeitsort oder Unternehmensort leben. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großes Pluspunkt. Und so die Hauptprofiteure sind sicherlich Technologieunternehmen, deren Software und Techniklösungen natürlich gefragter sind als je.
Ja, und Sie haben es auch gerade schon angedeutet, diese zunehmende der Arbeitskräftemangel hat natürlich auch Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsumstände. Also Unternehmen wollen natürlich auch attraktive Arbeitgeber sein und sehen sich fast schon gezwungen, dann auch eine gewisse Flexibilität anzubieten für attraktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Fall.
Auf jeden Fall, genau. Also es hat sich mit dem Fachkräftemangel, der sich jetzt zusehends abzeichnet, wenn die Babyboomer in Rente gehen, dass sich da das Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin verschiebt. Und das führt dazu, dass natürlich ganz andere Forderungen gestellt werden können und dass diese Forderungen auch erfüllt werden müssen, wenn man die Leute bekommen will.
Jetzt haben Sie gesagt, es führt möglicherweise zu weniger Fluktuation. Man kann jetzt auch umkehren das Ganze und sagen, naja, also Arbeitnehmer fühlen sich dann vielleicht immer weniger dem Unternehmen verpflichtet oder sind vielleicht auch mit der Kultur nicht so eng vertraut, wie wenn sie jeden Tag ins Büro gehen würden. Also fällt es vielleicht auch leichter, den Job zu wechseln in Zukunft.
Das kann gut sein. Und ich glaube, da müssen wir sehen, wie sich die Sachen entwickeln. Aber wenn SAP seine Beschäftigten zurück ins Büro holen will, dann spricht das eben dafür, dass man da sieht, dass es tatsächlich auch Probleme gibt und dass es gar nicht so leicht ist, in Teams zu kollaborieren, wenn jeder wo ganz anders sitzt.
Ja, das sehen wir tatsächlich zunehmend. Etwas mehr wieder Bedarf an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Office. Jetzt erleben wir seit kurzem die große Debatte um die Zukunft unserer Arbeitswelt, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Es scheint noch ein bisschen offen zu sein, was, wie stark es den Arbeitsmarkt verändern wird. Aber dass eine Veränderung stattfindet, das dürfte kaum fraglich sein. Wo stehen wir heute aus Ihrer Sicht? Wird die KI, die künstliche Intelligenz, jetzt nach der Pandemie die nächste große Transformation im Arbeitsmarkt mit sich bringen?
KI und technologischer Wandel sind auf jeden Fall der große Treiber für Veränderungen. Und wir sind eigentlich schon mittendrin in der Transformation, würde ich sagen. Sie ist allerdings nicht so disruptiv, wie die Covid-19-Pandemie es war. Also wir sehen jetzt im Moment, dass KI natürlich in ganz vielen Bereichen schon eingesetzt wird, im Gesundheitswesen, Logistik, Finanzdienstleistungen, das wissen Sie besser als ich, Bildung, und dass ganz viele Prozesse natürlich automatisiert werden. Sprachverarbeitung ist wichtig, Datenverarbeitung, Überwachungsdinge, Kundenservice. Also da sind wir schon mittendrin. Aber Unternehmen probieren im Moment noch extrem viel aus. Und so ganz kurzfristig wird es, glaube ich, nicht so sein, dass die ganze Wirtschaft umgekrempelt wird, sondern dass wir es eher mit inkrementellen Veränderungen zu tun haben. Nichtsdestotrotz werden sie kommen. Sie werden unterschiedliche Segmente von Beschäftigten unterschiedlich stark betreffen. Und was wir aber auch sehen im Vergleich zu früheren technologischen Veränderungen, dass sie natürlich auch hochqualifizierte und kreative Bereiche betreffen. Und da haben die Leute auch Angst. Sie haben Angst, dass sie überflüssig werden, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Also wir sehen in den USA beispielsweise, wo die Kulturschaffenden in der Filmbranche gerade gestreikt haben, weil sie nicht ersetzt werden wollen. Und das ist natürlich was man im Kopf haben muss und wo man natürlich auch diese Unsicherheit nehmen muss. Und wo wir aber auch sagen können, dank KI können wir natürlich gute Angebote machen zu Weiterbildung, Wiedereinstiege auch beispielsweise ins Berufsleben nach Unterbrechungen leichter machen dank KI. Also ich glaube, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, in manchen Bereichen wird es sogar zu sowas kommen wie von einer Stärkung von professionellen Kernkompetenzen, weil halt tatsächlich noch jemand gucken muss, läuft es jetzt alles richtig, macht es so Sinn, sind die Daten, waren die gut genug, um die KI zu trainieren? Und ich glaube, da geht es noch in neue Bereiche und diese Entwicklung zu umarmen und den Leuten die Angst zu nehmen, ist extrem wichtig.
Ja, das wird eine spannende Entwicklung sein, die wir natürlich sehr genau auch beobachten werden. Aber sie wird, wie Sie sagen, natürlich länger dauern als wie bei der Corona-Pandemie, das natürlich sozusagen von heute auf morgen Veränderungen mit sich gebracht hat. Und hier wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Kommen wir zum zweiten Themenblock, den wir mal mit Gerechtigkeit überschrieben haben. Und gerade wenn der Wunsch besteht, von einer neuen Generation die Arbeitszeit zunehmend mehr zu reduzieren und vielleicht auch den Wunsch nach mehr Freizeit dann damit umzusetzen. Was bedeutet das denn für unser Rentensystem? Das sind so Fragen, die uns natürlich viel beschäftigen. weil wir natürlich sagen, ja, der Wunsch ist verständlich. Auf der anderen Seite muss natürlich eine gewisse Produktivität und ein gewisses Wachstum nach wie vor erreicht werden. Wie klappt das denn dann eigentlich?
Also für das Rentensystem bedeutet das, dass natürlich zu den bislang existierenden demografischen Herausforderungen, nämlich auf der einen Seite weniger Beitragszahlende und auf der anderen Seite längere Bezugszeiten der Renten aufgrund der höheren Lebenserwartung, noch ein weiteres Problem hinzukommt. Und dass die umlagefinanzierte Rente, so wie wir sie kennen, entweder steigende Beitragssätze hat oder dass die Renten sinken und sich immer stärker von den Löhnen abkoppeln. Also das heißt, dass man gar nicht mehr weiß, was die Rente ist, wenn man sich seinen eigenen Lohn anguckt. Und das ist natürlich was angegangen werden muss. Und aber der Fachkräftemangel ist natürlich nicht nur ein Problem für die Zukunft, sondern er ist natürlich auch schon jetzt ein Problem für die Unternehmen, weil einfach überall händeringend Fachkräfte gesucht werden. Und das ist natürlich, spiegelt sich auch in den Renten dann wieder, ne? Geringere Produktivität.
Könnte man denn davon ausgehen, ich gehe sowieso davon aus, dass man länger arbeiten wird in Zukunft, also wenn es kürzere Arbeitszeiten gibt, dass man vielleicht dann sagt, man arbeitet vielleicht weniger in der Woche, dafür aber insgesamt länger im Leben sozusagen, um dann einen Teil dieser Kompensation herbeizuführen. Ist das ein Modell, was möglich ist?
Dann das ist ja sozusagen mit der Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rente in Deutschland schon angelegt. Und ich finde, es ist eine legitime Frage zu stellen, wenn wir länger leben und länger gesund leben, ob man sozusagen diese Phase, in der wir erwerbstätig sind, ein Erwerbseinkommen beziehen und Rentenbeiträge zahlen können, ob man die nicht verlängert. So, das ist angelegt und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig zu gucken, dass große Heterogenitäten in der Bevölkerung, in der Erwerbsbevölkerung gibt. Also Lebenserwartungen in Deutschland beispielsweise unterscheiden sich immer noch massiv nach Bildungsniveau, auch nach der Art der Tätigkeit, die wir ausüben. Und da muss es natürlich, wenn wir jetzt schon beim Thema Gerechtigkeit sind, auch eine gewisse Gerechtigkeit walten. Das andere ist natürlich, wenn wir uns anschauen, wie hoch sind denn Erwerbsquoten in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und wie hoch sind die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten, dass natürlich auch da noch Spielraum ist. Also sozusagen das Rentensystem kann man natürlich auch damit stabilisieren, indem man das Erwerbsarbeitsvolumen nach oben setzt, auch wenn weniger Leute da sind. Und da, glaube ich, gibt es tatsächlich Verschiebungen, sozusagen der Wunsch nach weniger Arbeitszeit. Den hören wir übrigens nicht nur von jüngeren Menschen, auch ältere Menschen wollen das gerne. Also es ist gar nicht so ein Gen-Z-Phänomen, wie das oft abgetan wird, sondern es ist ein sehr universeller Wunsch. Aber auch da muss man gucken, wo sind denn Ungleichgewichte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Und da sehen wir tatsächlich, dass vor allen Dingen, wenn aus Männern und Frauen Eltern werden, dass sich die Arbeitszeiten extrem auseinanderentwickeln.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Transformation unserer Arbeitswelt trifft nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Es gibt Berufsgruppen, die nicht im Homeoffice arbeiten können und deren Produktivität spürbar zurückgeht, wenn sie nur noch 32 statt 40 Stunden pro Woche arbeiten. Wir müssen deshalb das Thema Gerechtigkeit auch mit Blick auf die Rentenfrage weiter diskutieren. Liebe Frau Hipp, ich danke Ihnen bisher ganz herzlich für Ihre Perspektive, die wir im zweiten Teil noch vertiefen werden. So viel sei schon mal gesagt, wir sprechen dann auch noch über die Stellschrauben, die unser Rentensystem entlasten können und die zugleich für mehr Gerechtigkeit sorgen. Außerdem werden wir darüber sprechen, was die Transformation mit dem Wohlstand unserer Gesellschaft macht. Mich interessiert Ihre Perspektive auf die Arbeitsmigration. Und warum ist Deutschland eigentlich für viele Fachkräfte so unattraktiv? Schließlich schauen wir noch auf die jüngsten Pläne der Bundesregierung zur Rentenreform. Reicht das sogenannte Generationenkapital aus, um unser Rentensystem zu stabilisieren? Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gerne Ihre Fragen und alles, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldungen und empfehle schon jetzt den zweiten Teil unserer neuen Folge über den Wandel in unserer Arbeitswelt und den Folgen für die Vorsorgesysteme. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.